begrüße Sie zum Mercury-Podcast Ganz einfach Vertrieb. Aktuell, spannend und relevant für Ihren Erfolg im Vertrieb.
Mein Name ist Matthias Huckemann, Geschäftsführer von Mercury International, und ich begrüße zwei ausgewiesene internationale Verkaufsexperten zum heutigen Podcast Ganz einfach Vertrieb. Und ich darf ganz kurz vorstellen meinen Kollegen, langjährigen Kollegen Thomas Drilling, und der wird das Gespräch, den Dialog hier im Wesentlichen führen. Und ich glaube, am besten kannst du den Dirk Otto mal vorstellen, weil du mit ihm schon länger zusammengearbeitet hast, Thomas.
Genau.
Und nochmal ganz herzlichen Dank, Dirk, dass du dir die Zeit nimmst, sich mit uns hier auszutauschen zu dem spannenden Thema, was sind so Herausforderungen im internationalen Verkauf aus der Führungssicht, aber auch eben als Verkäufer, und ja, was sind so Erfolgsträume. Thomas, ja. Auf geht's.
Auf geht's. Ja, Dirk, schön, dass du da bist.
Danke für die Einladung.
Als wir überlegt haben, einen Podcast zu machen zum Thema internationalen Vertrieb, brauchte ich gar nicht lange überlegen. Da bist du mir sofort eingefallen. Wir haben uns ja damals kennengelernt. Da warst du verantwortlich für den internationalen Vertrieb, hast aber vorher und danach ganz, ganz viele internationale Erfahrungen in der Vertriebsleitung, ja, sammeln können und sammeln dürfen. Und deswegen freue ich mich, dass du heute hier bist und dass wir ein bisschen über internationalen Vertrieb reden können, welche Herausforderungen es da gibt und vor allen Dingen, was so dein Erfolgsrezept ist. Vielleicht, Dirk, zwei, drei Sätze von deiner Seite an unsere Hörer. Wer bist du denn und was zeichnet dich so aus?
Ja, wie gesagt, nochmal danke für die Einladung. Mein Name ist Dirk Otto. Ich habe meine Vertriebskarriere 1990 als Vertriebsingenieur bei Ingersoll Rand angefangen. Mhm. Danach folgten die ein oder andere Station, die dann auch in Richtung internationaler Vertrieb gegangen sind, bis zur Leitung von internationalen Vertriebsorganisationen mit mehreren hundert Mitarbeitern und dreistelliger Millionensumme. Mhm. Von da aus gesehen, richtig, Thomas, aufgrund des Alters, des jungen Alters, aber doch viele Jahre Erfahrung und ich darf dazu sagen, erfolgreiche Erfahrung.
Ja, da passieren ja auch viele spannende Sachen, ne? Also ich kann mich erinnern, wir haben ja mal das ein oder andere Mal darüber geredet, wo du zum Beispiel die Geschichte, wo du am Flughafen gewesen bist, ja, und du warst so oft da in Amerika an dem Flughafen, dass dich der Mensch da in der Lounge schon mit Namen angesprochen hat.
Ja, das ist richtig. Das ist für diejenigen, die international sehr viel unterwegs sind, gerade auch in USA, die United Airline, die haben, wenn man international fliegt, auch national fliegt, nennt sich so eine Red Carpet Lounge. Mhm. Die kann man so vergleichen mit dem, was die Lufthansa an Frequent Flyer hat und an Senator Lounge. Und in der Tat, da gab es einen, man hat ja da eine Bedienung hinter der Theke. Das ist ja nicht so, dass man sich da so einen Self-Service hat. In Amerika ist das ja ein bisschen anders gelagert. Und in der Tat gab es da einen Waiter, der hinter der Theke gearbeitet hat mit dem Namen Cypress. Für mich war das einfach zu erkennen, weil er hat ja Namensschild gehabt. Und ich kam da tatsächlich in Chicago her in die Lounge rein, auf dem Rückflug nach Hause. Ja. Und dann sagte er zu mir, da laufen ja tagtäglich sehr viele Nasen rum. Hello, Mr. Otto, nice to see you again. Your preferred drink, like always, red wine. Und dann habe ich gedacht, oh, guck mal, der erkennt dich schon alleine, wenn du reinkommst mit Namen. Woher ist es gekommen? Ich hatte mal, der vorherige Flug war eine Flugverspätung. Mhm. Und dementsprechend war ich ein bisschen länger da. Mhm. Und ich habe mich mit ihm ausgetauscht über seine Ziele, was er erreichen wollte. Und dann habe ich ihm so, ja, ich will nicht sagen gecoacht, aber doch mal so ein bisschen was an die Hand gegeben, wie man das strategisch machen konnte. Und dann hatte er zu mir gesagt, du bist der Erste, der mich hier mal als Mensch fürchterlich wahrnimmt, mhm, und mir eine Wertschätzung entgegenbringt. Mhm. Und ich glaube, das ist im Vertrieb auch ganz wichtig, nicht nur den Kollegen gegenüber, auch den Kunden gegenüber, diese Wertschätzung das auch zu zeigen. Und daran hat er sich positiver Natur erinnert. Mhm. Ich habe das dann auch dementsprechend positiv entgegengenommen, was sich auch für sein Trinkgeld ausgezahlt hat.
Sehr schön. Also ich meine, ich höre da jetzt raus, also es ist wichtig, vor Ort zu sein, also auch viel zu reisen, ne? Klar, internationaler Vertrieb und gleichzeitig auch Wertschätzung und Aufmerksamkeit den Gegebenheiten vor Ort, den unterschiedlichen Kulturen und so weiter entgegenzubringen.
Also das ist absolut richtig, Thomas. Ich meine, du bist ja auch ein erfahrener Vertriebstrainer. Und ich habe ja auch viel von dir lernen dürfen. Für mich ist auch jeder Tag ein Schultag. Und das muss man sich ja letztendlich hinterher auch als Führungskraft mit einer langjährigen Erfahrung auch zugestehen. Und absolut stimme ich dir voll zu. Vertrieb ist eine Sache von vor Ort. Das ist nichts, was du aus dem Büro raus machen kannst. Ja. Und letztendlich hinterher auch Wertschöpfung. Und mein Mantra im Vertrieb war war schon immer, und da stehe ich auch zu 100%. Und da habe ich auch noch nie einer vom Gegenteil überzeugen können. It's all about people and people business. Okay. Und der Unterschied sind die handelnden Personen, und der Erfolg eines Unternehmens sind auch die handelnden Personen. Mhm. Und was viele in meinem Dafürhalten, wenn ich das kurz ausführen darf, wenn man so denken, dass Aufträge zwischen Firmen abgewickelt werden. Das ist ja richtig. Aber letztendlich hinterher ein Auftrag wird von Personen generiert. Das sind Entscheider, die sagen, okay, wir möchten das gerne mit dem machen, wir möchten das gerne mit dem machen. Letztendlich die Bestellung kommt von einer Firma, richtig, aus dem ERP-System heraus generiert. Aber das macht der PC ja nicht alleine. Das macht ja keine KI. Das sind letztendlich hinterher Personen, die das entscheiden. Und auch ganz wichtig für mich immer gewesen im Vertrieb, letztendlich hinterher, wer sind die Entscheidungsträger? Also dieses DMU, Decision Making Unit, und das habe ich meinen Kollegen und meinen Mitarbeitern auch immer versucht beizubringen, nicht nur die sichtbar sind, sondern auch die unsichtbar sind, die dahinter stehen.
Ganz genau.
Und letztendlich hinterher zu verstehen, wie eine Art mit einer Organisation, wie funktionieren die, was sind die Entscheidungsträger und noch wichtiger, was sind die Entscheidungskriterien, da dementsprechend wichtig, auch seine Argumentation drauf aufzubauen.
Ja, wenn du das jetzt so schilderst, was ist denn aus deiner Sicht, gerade von dem Hintergrund Entscheidungsprozesse, was würdest du sagen, sind da so die zwei, drei schwierigsten, größten Herausforderungen, ich sag mal, im Vergleich zu, ich sag mal, nationalem Vertrieb?
Sind auf meiner Erfahrungswerte eigentlich gar nicht so gravierend unterschiedlich. Mhm. Wenn du mit Kollegen in Südamerika sprichst, sagen die immer, unsere Kunden sind speziell. Mhm. Wenn du mit Chinesen sprichst, sagen unsere Kunden sind auch speziell. Also jeder hat spezielle Kunden.
Genau.
Tagesende her gibt es kulturelle Unterschiede. Absolut, gar keine Frage.
Aber die haben wir in Deutschland ja auch.
Ja, in Deutschland. Ich wollte sagen, da braucht man gar nicht in die weite Welt zu reisen.
Genau.
Das hast du schon auch in Deutschland und mit Nachbarstaaten. Also da kannst du ja auch schon mal sehr andere Sichtweise und Behandlungsweisen geben. Aber am Tagesende her gibt es für mich immer nur, was ich gelernt habe, ein einziger Entscheidungsgrund, und das ist Vertrauen. Hm. Letztendlich hinterher, wenn ich sag mal Produkte und Dienstleistungen vergleichbar sind, technischer Natur, kommerzieller Natur, gibt es nur einen Grund, warum der Kunde bei einem kauft, und das ist Vertrauen. Dass er das vertraut, wo das Vertrauen in die Organisation auch an Kunden hat. Und das Vertrauen muss ja erzeugt werden durch die handelnden Personen, dementsprechend der Vertrieb, der vor Ort beim Kunden ist. Und wenn der Kunde dann sagt, okay, traue ich denen das zu, dass die meine Bedürfnisse auch dementsprechend umsetzen und meine Notwendigkeiten dementsprechend auch richtig verstehen und eine Lösung für mich haben. Mhm. Und deshalb ganz wichtig im Vertrieb, dieses Vertrauen. Und Vertrauen, das muss man sich erarbeiten, das kommt nicht für umsonst. Mhm. Und deshalb auch, obwohl ich jetzt viel geredet habe, um deine Frage zu beantworten, Wichtigste im Vertrieb, aktives Zuhören und die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen.
Absolut. Sag mal, Dirk, was würdest du denn sagen? Macht es aus deiner Sicht mehr Sinn, lokale Vertriebseinheiten zu haben oder tatsächlich auch internationalen Vertrieb von Deutschland aus zu machen, hier aus der Niederlassung? Ich meine, gib dem Beispiel, Kunde von uns, da war zum Beispiel ein Vertriebsmitarbeiter, Mitarbeiterin, die war zuständig für Asien und machte den Job 3 Jahre. Die war noch nicht einmal in China gewesen und wunderte sich darüber, dass sie also tatsächlich überhaupt keinen Auftrag kriegte. Also davon mal abgesehen, aber was ist deine Meinung?
Ich habe auch viele Jahre im internationalen Vertrieb eine globale Key Account Organisation leiten dürfen. Mhm. Und da habe ich mal den Satz geprägt, Think Global, Act Local. Mhm. Also letztendlich hinterher, ich sag mal, globale Konzerne mit verschiedenen Niederlassungen. Wir haben das jetzt auch in der heutigen Zeit. Die wünschen sich gerne einen globalen Ansprechpartner. Ja, möchten aber letztendlich hinterher auch die lokalen Entities zurückgreifen, um letztendlich hinterher den Service zu haben. Und da ist das eben, was du eben schon gesagt hast, richtigerweise auch, dass man eben diese Kulturnähe dann auch haben muss, nicht nur wegen Sprachbarrieren, sondern auch in der gleichen Zeitzone zu sein.
Genau.
Und ich habe es dann auch gemacht. Ich war auch 2-3 Mal im Jahr in China, ja, und auch in USA. Aber letztendlich gab es da auch lokale Entities, die letztendlich hinterher, ich sag mal, das Tagesgeschäft dafür die Verantwortung gemacht hat. Und dann brauchten die auch jemanden mal zum Vorzeigen, das ist ja auch so. Mhm. Das ist natürlich dementsprechend auch eine Frage. Du hast natürlich auch, ich sag mal, wenn du eine C-Level-Führungsperson bist oder, ich sag mal, tätig bist, hast du ja auch Zugang zu anderen Ebenen letztendlich wieder hinterher, als die Lokalen das dann vielleicht am Tag
sind. Ja, absolut. Ich meine, es gibt ja auch den Trend, dass viele, viele Unternehmen, ich sag mal, lokale Entscheidungen treffen, die dann auch global Gültigkeit haben. Also, dass da der Share of Wallet in Verhandlungen definiert wird und da wird gesagt, du kriegst jetzt von uns 40% und dann wird das lokal umgesetzt und dann brauchen die Menschen vor Ort das praktisch nur noch in die Praxis umzusetzen. Das heißt, die Entscheidung wird ja auch hier und da mal zentralisiert in die Konzernzentrale.
Ja, das ist auch richtig. Ich meine, ich glaube nicht, dass es da, ich sag mal, das eine Patentrezept gibt, weil jede Firma hat eine andere Historie von der Struktur her. Ich denke, es ist immer wichtig, es gibt mit Sicherheit ein paar Grundsätze, die funktionieren, ein paar Grundsätze, die nicht funktionieren. Ich habe auf beiden Seiten vom Atlantik gearbeitet und du kannst nicht Geschäfte erfolgreich in den USA machen oder vice versa, wenn du da keine Leute vor Ort hast. Das ist nach meinem dafür halt nicht praktikabel am Tagesende hinterher, wie man dann, ich sag mal, das Share of Wallet am Tagesende hinterher verteilt. Ist natürlich ein bisschen davon abhängig, wie eine Organisation strukturiert ist. Ist es ein Mittelständler, ist es ein Großkonzern, wie die historisch gewachsen sind, wie die P&L-Verteilung am Tagesende hinterher ist. Ich denke, das ist dann sehr individuell.
Sag mal, Dirk, wenn jetzt ein junger Mensch zu dir kommt und sagt, ich würde gern internationalen Vertrieb machen, welche 2, 3 Kompetenzen müsste der mitbringen aus deiner Sicht?
Also was ich ja eben schon gesagt habe, ist es ganz wichtig, die soziale Kompetenz und bei aller Fachausbildung, die die Leute haben, mit Studium, Lehre oder welcher Art auch immer. Ich sag mal, der Vertrieb ist die Schule des Lebens. Das kannst du nicht studieren. Das sind Erfahrungswerte, die man im Leben lernt. Was man mit Sicherheit nicht sollte, ist, sich maßlos zu überschätzen. Ich habe das gerne mal gemacht, um deine Frage ein bisschen spezifischer zu beantworten. Ich mache das gerne in Bewerbungsgesprächen, wenn sich Leute bewerben und vorstellen und die schreiben dann perfekt in Englisch. Aufgrund 30 Jahre international würde ich sagen, ist mein Englisch mehr als gut. In Amerika halten mich viele für einen Native Speaker. Und ich schwitze dann gerne mal in dem Bewerbungsgespräch, okay, let's talk English. So, wenn du dann für dich behauptest, dass du es perfekt kannst, dann sollte das dann auch möglich sein, das aus dem Stand zu kommen. Deshalb deine Frage, welche 2, 3 Komponenten sind wichtig? Erstmal eine Selbsteinschätzung und sich nicht zu überschätzen am Tagesende. Dass man das auch real einschätzen kann, was man wirklich an Stärken und Schwächen hat. Beziehungsweise ich sage immer, ich habe keine Schwächen, ich habe nur Stärken, die nicht so gut ausgeprägt sind. Um den positiven Mindset zu haben, den man im Vertrieb auch unbedingt haben sollte.
Absolut.
Und das ist letztendlich hinterher auch die andere Sache, das positive Denken, was ihr ja, ich sag mal, letztendlich hinterher auch propagandiert, letztendlich hinterher, wenn du jetzt, ich sag mal, immer sagst, du bist ein armer Tropfen, dann wirst du irgendwann, dass du diese self-fulfilling promises. Und die, gerade die Amerikaner haben das ja, use the power of positive thinking. Die übertreiben es manchmal ein bisschen, aber am Tagesende hinterher, ich sag mal, ist das zumindest im anglophilen Raum an die Herangehensweise, dass es keine Probleme gibt, sondern lösungsorientiert denken. Und das muss man Sicherheit und offene Kultur, das ist ganz so wichtig auch, das
Ich meine, wenn du das so sagst, so offene Kultur und positiv und lösungsorientiert, ne? Ich meine, gerade wenn man in so einen anderen Kulturkreis kommt, ne, dann ist es ja so, da ist ja erstmal alles anders. Also da kommt man als Deutscher, weiß ich nicht, in den arabischen Raum oder in den asiatischen Raum. Das ist ja erstmal anders. Also da brauche ich schon ein sehr offenes Mindset, um da mit den Leuten richtig umgehen zu können, ne? Um dann auch das Business zu machen.
Also das ist richtig. Man muss da auch mal wirklich ganz kleine Brötchen backen. Mir ist das in Arabien passiert. Wir hatten eine Vertragsverhandlung in Arabien. Und der Kunde ist, beziehungsweise nicht der Kunde, der Entscheider, der vom Einkauf, der ist an dem ersten Tag einfach nicht erschienen. Der hat uns da stundenlang warten lassen. Dann sind wir am zweiten Tag wieder hin. Und er war nicht da. Dann habe ich zur Sekretärin gesagt, ich sage, okay, jetzt ruf den bitte an. Ich sage, wir fahren sonst. Und dann sagte der lokale Vertreter, wir haben dann Raibin aus Dubai herausgemanagt. Der sagte, du kannst nicht gehen, du musst hier warten, der ist so wichtig. Ich habe gesagt, das ist mir wurscht. Am Tagesende hinterher, wir gehen. Wir haben auch eine Ehre. Letztendlich hinterher muss das auch mit Wertschätzung gegenseitiger Natur sein. So, dann ist er am Tagesende dann hinterher auch nach einer Stunde nochmal gekommen und sagte, ja, er hat noch ein paar technische Fragen, aber erst müsste man über Preise sprechen. Da habe ich ganz frank und frei gesagt, ich sage, Preisverhandlung stand gestern auf der Agenda, da warst du nicht da. Heute wird über nichts mehr gesprochen. Dann hat er mich erst ganz grimmig angeguckt und fing hinterher an zu lachen und sagte dann, du hast Charakter, das akzeptiere ich, weil um mich rennen immer nur Leute rum, die keinen Charakter haben. Also man darf auch seine Position standhaft vertreten.
Schöne Geschichte. Also ich meine, du hast ja viel erlebt. Ich meine, wir beide verbringen ja auch so viel Zeit mittlerweile. Ne? Wir gehen gemeinsam zum Fußball und schnacken da mal über das eine oder andere. Gibt es immer schöne Anekdoten zu erzählen.
Das ist richtig.
Ja. Ne? Also von daher ganz prima. Was würdest du sagen, wenn du jetzt eine Vertriebsorganisation aufbauen müsstest, die also jetzt eine neue Niederlassung gründet, zum Beispiel in Amerika, was wären so die Dinge, die dir spontan einfallen würden, was so die ersten 2, 3 Schritte sein müssten, die man da tun soll?
zumindest den Urfehler vermeiden, den viele Firmen gegründet haben. Die haben, oder viele Firmen haben die Niederlassung da gegründet, wo der erste Geschäftsführer gewohnt hat. Das kann maximal weit vom Kunden und vom Markt entfernt sein. Mhm. Also man sollte sich dann mit Sicherheit angucken. Die Frage ist, welche Eskalationsstufe gehe ich in den Markt rein? Mhm, es ist genau. Es ist eine Beurteilung, sondern Betrachtungsweise. Gibt es schon Aktivitäten in dem Markt? Möchte man dort komplett neu einsteigen? Mhm. Hat man eine Handelsvertretung schon am Tagesende hinterher gehabt? Wie sieht letztendlich hinterher eine Strategie aus? Und dementsprechend, wie groß ist das Share of Wallet von bestehenden Kunden? Wie groß ist das antizipierte Market Share? Das heißt, was möchte ich mir gerne noch außerhalb meines bestehenden Kundenkreises vom Markt holen? Wie groß ist überhaupt der accessible Market? Weil letztendlich hinterher ist das zumindest in meiner Definition immer, den Markt als solches muss man ja für sich definieren über das, was man bedienen kann am Tagesende hinterher. Also mein Markt kann eine Milliarde sein, aber wenn ich nur Produkte und Lösungen anbiete oder einen Service anbieten, die 100 Millionen abdecken, dann ist meine 100 Millionen der accessible Market. Dann muss ich sagen, okay, wie möchte ich das gerne gestalten? Was muss ich tun, um letztendlich hinterher im Wettbewerbsarena um diese 100 Millionen das maximal Mögliche zu generieren? Oder wie muss ich mein Portfolio strukturieren, sei es über Dienstleistungen und oder Produkte, um eben aus diesen 100 Millionen Accessible Market von 200, 250 zu machen? Das kann ja auch über Mergers and Acquisitions sein. Das heißt, ich kann ja auch anorganisch wachsen. Ich muss ja nicht nur organisch wachsen. Also da gibt es ja mit Sicherheit eine sehr große Art und Weise der Betrachtungsweise.
Wie findest du Spezialisten vor Ort? Was würdest du tun?
Viele sagen immer Netzwerke. Das Netzwerk ist natürlich immer so alt, wie man selber ist.
Genau.
Ja, das eigene zumindest. Mhm. Aber letztendlich hinterher gibt es natürlich auch klassische Online-Portale, in denen man heute Stellen finden kann. Ich sag mal, wenn man früher mal zurückblickt, 25 Jahre, da war samstags morgens die FAZ so dick wie ein Buch, weil da ungefähr 150 Stellenanzeigen drin gewesen sind. Wenn man jüngere Leute heute sagt, die wissen doch nicht mehr, was eine FAZ ist. Ja, also von da aus gesehen hat sich das ja schon letztendlich hinterher verändert. Mhm. Gerade ich sag mal, was die Personalsuche und Personal ist letztendlich hinterher. Ich gesagt habe, eben auch, es werden immer die Erfolge, den Handel in Personen zuzutreiben oder zuzuschreiben. Es ist sehr, sehr schwierig, wirklich geeignetes Personal zu finden, sei es jetzt im Bereich von Service, aber auch im Vertrieb. Und ich, du hast es ja selber gesagt, du siehst ja auch jeden Tag Organisationen, wo du dein Wissen dementsprechend teilst. Und ich habe viele Leute im Vertrieb gesehen, die im Vertrieb gearbeitet haben, aber keine Vertriebler sind.
Ja. Die gibt es tatsächlich. Spannendes Schlusswort. Es gibt aber auch ganz, ganz viele Leute im Vertrieb, die einen super Job machen. Einer von denen bist du.
Danke für die Blumen.
Und ich schaue gerade auf die Uhr. Wir haben 19 Minuten, sind wir jetzt ungefähr unterwegs. Das heißt, wäre jetzt an der Stelle für unsere Hörerinnen und Hörer hier an der Stelle einen Punkt zu machen. Der Podcast kommt langsam zum Ende. Ich sage Dankeschön, Dirk, dass du da warst.
Danke, so ganz herzlichen Dank, Dirk. Also ich war ja Zuhörer hier, wie unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch, hoffentlich. In großem Umfang bin ich mir aber sicher. Das war hochspannend mit dir. Und die Zeit ist vergangen wie im Flug. Ich habe nur gerade mit dem Auge mal so drauf geworfen, sind schon 20 Minuten. Aber wirklich hochspannend. Und ich habe mir so ein paar Dinge aufgeschrieben, die ich bei dir sehr wertschätze. Das erste Wort, was du gesagt hast, Menschen wertschätzen. Das war die Geschichte am Anfang. Die fand ich sehr gut. Du musst positiv denken, selbstkritisches Einschätzen, ein ganz wichtiges Thema. Kann ich immer wieder nur, oder es muss einem jemand helfen, aber es ist immer gut, wenn man selbst das auch sieht. Vertrauen ist ganz wichtig. Im Umgang mit Kunden hast du gesagt, aktives Zuhören, auch den Standpunkt vertreten zu können, war so ein Thema, was du hervorgehoben hast. Und nochmal, was mir sehr, sehr gut gefallen hat, ist dieses Bodenständige. Ne? Also nicht so abgehobenen Dinge auch in der Sprache. Also nochmal, Dirk, ganz, ganz herzlichen Dank. Ich bin mir sicher, wir haben das Interesse geweckt bei den Zuhörerinnen und Zuhörern. Am besten einfach mal schauen auf LinkedIn bei Dirk Otto eingeben und dann wird man ihn finden.
Darf ich mich den Schlussworten anschließen? Ich hoffe auch, dass es dann für die Audience dementsprechend auch einen Mehrwert geboten hat und letztendlich wie du das genauso positiv beurteilst.
Dankeschön. Und noch zwei Dinge, so in eigener Sache. Wir hatten den letzten Podcast, da haben wir auch über das Thema Fachkräftemangel im Bereich des Vertriebs gesprochen. Ja, weil der immer noch so ein bisschen negativ belegt ist. Das sind so Drückerkolonnen, hat man früher gesagt. Und wir haben das mit der Hochuni Bochum gemacht letzte Woche, beim letzten Mal. Und da ging es dann sehr stark auch darum, was sind die Gründe dafür. Da gibt es eine Studie. Kann man auch bei uns auf der Webseite gucken. Da findet man halt Informationen zu dieser Studie. Und wir möchten nochmal hinweisen auf den Lernpfad, KI-Lernpfad im Sales, der sicherlich interessant ist. Ansonsten wünsche ich allen Zuhörerinnen und Zuhörern und euch beiden ganz besonders eine gute Zeit im Vertrieb.
Thank you.